Die Jury besteht aus 5 Mitgliedern, davon eine Frau.
Also wir dürfen sie uns von Männern erklären lassen, das ist okay. Aber eine Frau darf nicht einem Kerl die Welt... Warum denn nicht? Was soll das? Also das ist total... Ist völlig daneben. Völlig daneben.
Die Shortlist bestand aus 5 Kandidaten, davon eine Frau.
Ich finde die Diskussion um Zahlen super, weil sie einfach so, sie ist so leicht zu führen und so kalt und nackt abzubilden.
Und die Longlist waren 25 Kandidaten, davon 2 Frauen.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Oh komm, wir machen gleich weiter mit den Zahlen, oder?
Ja, CH Beck Hardcover. 5 männlich, 3 weiblich. Geht ja noch.
Ja, das stimmt. Da kann man eigentlich jetzt gar nicht, passt gar nicht. Suhrkamp, 26 männliche oder Autoren auf der Neuerscheinungsliste und 15 weibliche.
Ja, bei Rowohlt sieht das relativ fies aus. Da ist beim Hardcover 13 Neuerscheinungen insgesamt und davon 12 Autoren und eine Autorin.
Mit einem männlichen Pseudonym,
ja,
wie zu lesen ist.
Ja, das ist irgendwie sehr bitter gewesen. Das ist schon so eine ältere Geschichte und sie hat damals unter einem männlichen Pseudonym geschrieben. Oh Mann.
Die Quote hier im Lakonisch-Elegant-Studio hingegen ist sehr gut. 2 Frauen.
Nämlich Christine Wattier einerseits.
Und Katrin Rönicke. Und wie viele Männer? Keiner.
Ups.
Ich sehe keinen hier drin. dieses Frauenzählen ist so ein Hobby dieser Tage für Menschen, die Verlagsprogramme lesen und sich auf die Neuerscheinung vorbereiten aus den verschiedenen Buchverlagen. Und hat auch vor allem auf Twitter für eine Diskussion gesorgt, der wir uns gleich hier anschließen wollen in diesem Podcast.
Wo du Twitter sagst, es gibt sogar einen Hashtag namens Frauenzählen. Also es ist so ein neues Hobby.
Ja, ein trauriges Hobby.
So sieht es aus. Und wir schauen heute mal, ob das ein generelles Problem ist oder ob das jetzt nur bei wissenschaftlichen Verlagen oder bestimmten Verlagen überhaupt ein Problem ist.
Und ob es irgendwas nützt, darauf rumzupochen und zu sagen, guck mal, man muss doch einfach nur diese Zahlen irgendwie in Ordnung bringen. Der Punkt Diversität übrigens, den bringen wir natürlich auch zur Sprache. Und irgendwie müssen wir natürlich auch rausfinden, wenn man auf Zahlen guckt, was wäre denn besser, wenn die Zahlen besser wären? Also wie hängt auch inhaltlich oder perspektivisch denn alles mit einem zusammen?
Und wie immer haben wir uns für all diese großen Fragen ganz besonders tolle Gäste eingeladen. Da ist unter anderem Zoe Beck, die ist selber Autorin, aber auch Verlegerin und sie zählt seit vielen Jahren schon die Frauen.
Und dann außerdem, haben wir tatsächlich auf Twitter ausfindig gemacht, also sie wurden nicht so direkte Diskutierparteien, aber haben sich trotzdem in dieser schon angesprochenen Diskussion auch gefunden. Einmal Berit Glanz, Literaturwissenschaftlerin in der Uni Greifswald, selber auch Buchautorin, und Jo Ländle, das ist der Chef vom Hansa Verlag. Der hat übrigens auf Twitter erstmal versucht, Transparenz in dieses ganze Zahlendurcheinander zu bringen. Denn ganz so einfach ist es natürlich nicht. Man kann nicht nur plakativ sagen, es ist immer, immer gleich. Es gibt natürlich Genreunterscheidungen, die man auch anschauen muss. Und wir fanden irgendwie nur auf Twitter rumzutwittern, was natürlich die Eigenschaft von Twitter ist, reicht vielleicht nicht.
Deswegen haben wir die beiden eingeladen, jeweils in ein Studio gestellt. Eins in München, eins in Greifswald und haben gesagt, so, und jetzt unterhaltet ihr euch mal bitte miteinander hier für uns.
Ein Verständnis auch von Jo Ländle, dass mit den Zahlen das interessant ist, unbedingt diese Diskussion zu führen, dass man drauf gucken muss. Und dann hast du gefragt, wieso, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass zum Beispiel auch beim Hansa Verlag man auf gar keinen Fall von einer Ausgeglichenheit sprechen kann, sondern du hattest nämlich gezählt, 28 männliche Neuerscheinungen.
Je nachdem, wie man zählt. Ja. Also es gibt da einen Mann, der hat 6 Bücher. Wenn man ihn jetzt nur einfach zählt, dann ist es 22 Männer zu 2 Frauen.
Nicht so gut. Mhm. Und wie gesagt, im Gespräch jetzt dann also auch in dieser Runde, die wir vor dem Podcast aufgezeichnet haben, außerdem auch Berit Glanz. Aber erstmal Jo Ländle und wie konnte das so weit kommen?
Na, ein Programm entsteht dadurch, das ist ja, während es im Sachbuch ja manchmal auch auf Initiative der Verlage Bücher entstehen, dass man sagt, Mensch, wir wollen mal zu diesem und jenem Thema ein Buch geschrieben haben, ist es in der Literatur so, dass Verlage in zweierlei Weise reaktiv handeln. Wir kriegen Manuskriptangebote von unseren Hausautorinnen und Hausautoren und wir lesen, was noch so geschrieben wird und überlegen, ob wir neue Autoren dazu nehmen, Debütanten und so weiter. Und daraus bildet sich das Ganze. Nun ist es bei Hansa so, dass über 80% von dem, was so den Pool unserer Hausautorinnen und Hausautoren ausmacht, sind Männer. Das ist über die Jahre entstanden und das sind natürlich Autoren, denen wir uns auch verpflichtet fühlen, wo erst einmal die Grundlage ist, wenn die uns was Neues schicken, schauen wir das mit größtem Wohlwollen an.
Ich warte die ganze Zeit auf die direkte Reaktion von Berit Glanz.
Ich bin sehr höflich, ich unterbreche nicht, ich höre mir immer alles zu Ende an. Ich finde, dass das ein Problem ist. Ich sehe, dass das eine ethische Frage ist, dass Loyalität zu einem bestehenden Autorenstamm ein großer Eigenwert ist, den man auch verteidigen sollte. Aber mit diesem Konzept von Autorentreue wird ja eine strukturelle Ungerechtigkeit aus der Vergangenheit weit in die Zukunft hin zementiert. Und was dann natürlich auch passiert, ist, dass wenn ein Verlag dann mehr Diversität möchte, er ja gezwungen ist, bei den Neuerscheinungen, also den DebütantInnen, dann bestimmte Kriterien anzusetzen. Und das bedeutet, es entsteht auch ein Generationenkonflikt, also eine Ungerechtigkeit gegenüber einer jungen Generation von Autoren, die eben jetzt weniger Chancen haben, weil Verlage versuchen, ein sehr aus struktureller Diskriminierung entstandenes Programm eben umzustellen. Die Schnittstelle, an der geschaltet wird, sind die Debütantinnen und Debütanten. Und das ist natürlich ein Problem.
Ich glaube, wir können feststellen, dass aus Diversitätsgründen wir ein Problem haben, das jetzt in verschiedene Richtungen wirkt. Wenn wir sagen, das ist ein Problem, dann tut es an irgendeiner Seite weh. Autoren rauszuschmeißen, die seit vielen Jahren Bücher bei uns machen, weil sie Männer sind, tut auch weh.
Das ist schon klar. Was ich mich frage, ist, ob in einem Verlagsprogramm dann nicht auch eine Aufgabe besteht, in gesellschaftlicher Verantwortung zu sagen, wir gucken mal ganz gezielt in einer älteren Generation von Autorinnen. Also bei Hanse erscheinen ja auch Klassiker. Wer ist da nicht gesichtet worden? Wer ist unsichtbar geblieben? Wer wurde nicht veröffentlicht? Auch gar nicht nur konkret von Hanse. Ich meine, Sie stellen sich jetzt dem Gespräch hier, aber ganz insgesamt wäre das sicherlich wünschenswert, dass man auch mal guckt bei Autoren und Autorinnen über 50, wer da in die Unsichtbarkeit gedrückt worden ist und wer nicht.
Absolut, bin ich komplett bei Ihnen. Wir haben im nächsten Frühjahr eine Autorin, die schon deutlich über 50 ist und die wir neu zu Hansa holen. Wir haben bei Hansa Berlin die Jane Gardam entdeckt, die nie auf Deutsch verlegt wurde und eine großartige, übersehene Autorin war. Das gehört auch mit zu unseren Aufgaben in alle möglichen Richtungen. Es ist völlig richtig, dass wir sicherlich bei den Neuzugängen im Sinne von Debütantinnen und Debütanten aufmerksam hingucken. Auch da ist es ja nicht so, dass wir sagen, ah, du bist eine Frau, dich verlegen wir, sondern da sind wir sozusagen einfach, haben wir eine besondere Aufgeschlossenheit, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch Debütanten ins Programm aufnehmen.
Was mich wundert oder was ich mit Interesse betrachte, ist, dass natürlich auch durch die massiven gesellschaftlichen Forderungen danach die Programme diverser werden, aber viele diverse Autorinnen und Autoren eben im Übersetzungsbereich sind. Also in England und in den USA ist der Markt da ja ein bisschen weiter und man holt sich dann natürlich große, tolle Autoren und Autorinnen, so wie Wong jetzt bei Hansa, nach Deutschland. Was wird denn gemacht, damit in Deutschland Netzwerke entstehen und Möglichkeiten? Denn da sieht es ja einfach auch bei den deutschsprachigen Debütanten und Debütantinnen ein bisschen anders aus, ne?
Ja, die Diskussion ging dann auch weiter in Richtung People of Color. Da gibt es sicherlich in anderen Literaturen mehr Schreibende. Das ist so, was nicht bedeutet, dass wir nicht auch auf Deutsch jetzt im Herbst haben wir den ganz tollen Roman Brüder von Jackie Tomei, dass es da nicht auch auf Deutsch was gibt. Prinzipiell glaube ich, diese Diskussionen sind richtig und wichtig, weil sie uns Schmerzpunkte setzen, weil wir einfach immer mal wieder in die Situation kommen, wo wir auch öffentlich darüber nachdenken, wie kommen Programme zustande. Und ich finde, da tun Verlage gut daran, so ihre Blackboxen zu öffnen und auch ein bisschen Einblick zu geben. Und in dieser Weise ragt dann auch eine gesellschaftliche Diskussion oder wirkt eine gesellschaftliche Diskussion auch in Verlagsprogramme rein. Ich sehe die Aufgabe von Verlagen nicht, sozusagen gesellschaftliche Diskussionen nachzubilden. Ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, zu schauen, was ist da, was gibt es. Das sind natürlich auch gesellschaftliche Diskussionen. In der Literatur ist es vielleicht eher so, was sind Strömungen und Weltsichten? Da komme ich eigentlich zu dem Punkt, dass es mir, also ich finde die Diskussion um Zahlen super, weil sie einfach so, sie ist so leicht zu führen und so kalt und nackt abzubilden. Da ist die Zahl und da ist das Fragezeichen dahinter. Eigentlich finde ich das, was daraus als nächster Schritt folgt, noch interessanter, nämlich die Frage, also bei uns ist es zum Beispiel ja so, wenn wir das ganze Programm angucken, also jetzt nicht nur Hansa-Literatur, haben wir ein relativ ausgewogenes Verhältnis. Wir haben einige Programmbereiche, wo wir mehr Autorinnen haben als Autoren. Die Frage ist, was sind Rollenvorstellungen, was sind Haltungen von Autorinnen und Autoren, die mit Literarizität zum Beispiel verbunden werden? Also warum ist der Büchnerpreis fast nur an Männer gegangen? Und da, glaube ich, ist es tatsächlich auch Aufgabe von Verlagen heute, neue Bilder von Autorschaft mitzubauen. Also in Deutschland gibt es seit Jahrhunderten das Großkonzept des Großschriftstellers. Und der hat eine gewisse Attitüde und eine gewisse Haltung. Und der ist praktisch männlich als Klischee oder als Konzept, in das man leicht hineinwachsen kann, auch als Nachwuchs-Großschriftsteller. Und einfach andere Denkweisen zu haben, was sind literarische Auftritte, dafür sind wir da.
Sie sprachen schon von, in manchen Genres sind sehr viele Frauen. Man findet auch Verlage, bei denen sehr viel mehr Frauen schreiben. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist es halt im Sachbuch, in der Belletristik, Politik und Zeitgeschichte. Also so bestimmte Bereiche, wo die Männer klar dominieren und dann bestimmte andere Bereiche, wo dann vielleicht auch mal die Frauen dominieren. Und die Kritik ist ja auch, dass sozusagen die in Anführungszeichen wichtigeren oder ernstgenommeneren von den Männern besetzt werden und die Frauen ja so am Katzentisch sitzen.
Das Phänomen ist ja, also beim Sachbuch ist die Situation so katastrophal, dass man immer schon, wenn man das erste Mal im Programm vergleichend aufschlägt, in die Richtung sich entsetzt abwendet. Also da braucht man eigentlich gar nicht zählen, es ist einfach eine Katastrophe, was da passiert. Interessant ist bei der Literatur, weil da sehr ersichtlich ist, dass einiges versucht wird, aber es ist eben auch offensichtlich, in den hochliterarischen Verlagen, also den Verlagen mit einem hohen Prestige, da gehört Hansa ja nun dazu, erscheinen weniger Autorinnen. Und das sind Verlage, die alleine durch das Prestige ihres Namens zu einer Kanonisierung beitragen. Das bedeutet, wenn da weniger Autorinnen erscheinen, werden auch weniger Autorinnen kanonisiert. Dann muss man schauen, wo erscheinen die Autoren, wie erscheinen die Autorinnen. Zum Beispiel bei Hansa Blau haben wir 8 Neuerscheinungen im Herbst, davon sind 6 Frauen, das ist toll. Da sind 2 Hardcover dabei, ein Mann, eine Frau. Der Autor geht direkt ins Hardcover, die Autorinnen wandern ins Taschenbuch. Taschenbuch hat einen geringeren Status und diese Bücher werden weniger kanonisiert. Das ist ein Problem.
Richtig, im Herbst gibt es auch weibliche Hardcover.
ja.
Bei Hansa Blau, meine ich. Das finde ich genau richtig. Also ich glaube, das ist die spannendste Frage, die wir gerade haben, weil ganz deutlich ist, auch wenn man die Verlage durchzählt, merkt man, es gibt die Verlage, die einen ganz hohen Frauenanteil haben, dann stellt man eben fest, das sind in der Regel Genreverlage. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Sondern wir gucken jetzt auch gerade, wie baut man die Karrieren auf, die nachher dazu führen, dass eine Grundschule nach einem benannt wird oder dass man den Nobelpreis kriegt oder sowas. Das ist ja der Weg, über den wir uns jetzt anschauen wollen, glaube ich. Und da bin ich völlig dabei. Da gibt es auch, keine Ahnung, das Hansa Berlin-Programm, das ein hochrenommiertes ist. Das hat dann mehr Frauen als Männer im Programm. Das liegt einfach daran, dass es jünger ist. Wenn wir uns bei Hansa anschauen, die Zahl der Debütanten, da hatte Berit Glanz ja in der Diskussion darum gebeten. Da ist ein deutlicher, fast 3/4 Frauen in den letzten 5 Jahren sind dazugekommen. Also da bitte ich immer darum zu schauen, was ist das Programm und was ist sozusagen das, was an Veränderungen dazukommt. Und ich glaube, dann kriegt man ein differenzierteres Bild.
Aber das ist natürlich schon so, man sieht, bestimmte Weichen werden gerade in die richtige Richtung gestellt. Aber wir haben natürlich Programme und die bilden nicht die reale gesellschaftliche Vielfalt ab. Und wir haben Gruppen, die waren lange ausgeschlossen durch strukturelle Diskriminierung und die fangen an zu fordern, dass sie auch repräsentiert werden. Und diese Gruppen, deren Kritik wird lauter und die wird vernehmlicher. Und die Frage ist eben, wie lange sich Hansa beispielsweise, das betrifft ja wirklich nicht nur Hansa, es betrifft auch andere Verlage, sich dem dann stellen möchte oder ab wann man dann eben sagt, ja, wir müssen wirklich akut und rasch was ändern. Denn ich meine, die Kritik an Hansa jetzt auch an dem Herbstprogramm, das ist eine Kritik, die wurde beim Frühjahrsprogramm laut, an die erinnere ich mich schon 2018 aus dem Frühjahrsprogramm. Die Kritiken hat Rowohlt auch schon früher bekommen. Also das ist eine Debatte, die wird immer dringender geführt und die Kritik wird immer lauter und immer vernehmlicher. Die Frage ist, sind wir jetzt bereit zu sagen, wir warten 20 Jahre, bis sich da dann eben die Verhältnisse verändert haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine Forderung ist, die man eben stellen kann an Gruppen, die historisch so wenig gehört worden sind.
Was sind das für Gruppen? An was denken Sie noch, außer jetzt nur Frauen?
Es gibt in Deutschland verschiedene Mehrfachdiskriminierung. Also wir haben weniger Autorinnen kanonisiert, wir haben weniger Autorinnen, die besprochen werden im Feuilleton. Wir haben bei den Literaturpreisen ein massives Ungleichgewicht. Das Gleiche gilt für People of Color, das hat ja Jolente schon gesagt. Wir haben auch eine Klassenbarriere in Deutschland. Bestimmte Milieus sind am Betrieb nicht beteiligt. Das sehe ich jetzt als Skandinavistin natürlich mit besonders kritischem Auge, weil ich eben einen Kulturkreis mit betrachte in meiner Forschung, wo zum Beispiel Arbeiterliteratur ein viel, viel größeres Gewicht hat und auch viel, viel mehr Autoren und Autorinnen veröffentlichen, die eben nicht aus bildungsnahen Milieus kommen. Da sind in Deutschland oder es gibt in Deutschland eine Vielfalt, die wird nicht abgebildet gerade.
Wird die vielleicht auch deswegen nicht abgebildet, weil sie quasi gar nicht erkannt werden kann, wenn die Verlage so viele Jahrzehnte Männer fokussiert veröffentlicht haben und damit vielleicht die ganze Zeit auch nach Büchern suchen oder Geschichten suchen, die so ähnlich geschrieben sind, wie sie immer geschrieben waren, also wie ein Mann sie geschrieben hat. Also dieser Blick irgendwie genau die Geschichten zu sehen und die Perspektiven zu verstehen und zu gucken, warum könnte dieses Buch von dieser und jener Person gerade interessant sein, muss man ja auch erstmal haben. Man muss ja erstmal wissen, wenn man in den Gruppen guckt, zu denen man sich nie zugewandt hat, wie man überhaupt ja Literatur finden kann, die vielleicht ein bisschen anders klingt als das, was man jahrelang veröffentlicht hat. Also wie kann man dieses Problem lösen?
Ich würde jetzt erstmal Verlagsleitern und auch Lektoren und Lektorinnen nicht unterstellen, dass sie absichtlich bestimmte diskriminierende Strukturen reproduzieren. Ich denke, das ist nicht so. Ich denke, da gibt es auch ein großes Bewusstsein. Jeder Mensch kommt mit einem eigenen System von Vorannahmen und Voreinstellungen, die dann eben prägen, was man macht. Das muss ja gar nicht mit einer bösen Intention entstehen. Was wir brauchen, und ich denke, das wird gerade eingefordert, ist eine sehr anhaltende und konsequente kritische Selbstbefragung in den Verlagen. Wen veröffentlichen wir? Welche Vorschüsse zahlen wir? Wer wird Spitzentitel? Wie bewerben wir welche Bücher? Und dann eben auch, welche Netzwerke und Strukturen werden neu gebildet? Und wenn man merkt, dass diverser Nachwuchs fehlt und auch in den Verlagen selber das Personal sich nicht divers zusammensetzt, dann muss man gucken, welche Barrieren abgebaut werden müssen.
Ich glaube, diese Bereitschaft zu haben, da hinzuschauen und eben auch Vorstellungen von dem, was Literatur ist, neu auszubalancieren. Das ist die Aufgabe von den Leuten, die an diesen Stellen stehen. Ganz, ganz wichtig. Also wenn ich mir jetzt mal gerade vor Augen führe, was wir in den letzten Programmen so haben. Wir hatten die Anja Kampmann, die wir als Großliterarin letztes Jahr eingeführt haben, in diesem Frühjahr die Kena Kusanit, in diesem Herbst Karen Köhler. Das waren jeweils unsere literarischen Spitzentitel. Und das ist uns wichtig, denn gerade zum Beispiel im Unterschied, wenn ich mich erinnere, als ich anfing im Verlag zu arbeiten, das war gerade die Zeit der Fräulein Wunder, da wurden Bücher von jungen Frauen mit einem ganz starken Twist in die Buchhandlung und in die Pressegespräche und so weiter reingedreht. Dieses nicht ganz ernst nehmen. Es ist tatsächlich so, gerade auch das mit der Klassismusfrage, ist ganz interessant. Es ist jetzt gerade in dieser Woche ein Manuskript von einem wirklich prekär aufgewachsenen Mensch, der da jetzt ganz großartig literarisch drüber schreibt, für unvorstellbar viel Geld auktioniert worden. Und ich glaube, das liegt daran, dass eigentlich alle Verlage da durchaus auch suchen und wollen. Es gibt nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, diese Bereitschaften sind durchaus da. Es gibt sicherlich noch das System von, ich bin ein junger Arztsohn, um diese Diskussion wieder zu eröffnen, ich schreibe mal ein Buch. Ich könnte nicht sagen, dass unsere Schreibtische überquellen von Angeboten.
Das ist ja das, was mich oder wo ich denke, wenn Verlage eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen als Institution, dann ist da auch eine Verantwortung, eben den Nachwuchs und die Netzwerke, die gebraucht werden, um eben solche Autorinnen und Autoren zu fördern, mit zu unterstützen. Also man kann an Mentoring-Programme denken und so weiter. Ne? Also, oder sich eben auch fragen, ob man externe Expertise ranziehen müssen. Und ich glaube, wenn man auf diese Fragen, also wie verschiedene Milieus, verschiedene gesellschaftliche Gruppen am Literaturbetrieb beteiligt werden können, Antworten findet, dann hat man eventuell auch eine Antwort gefunden oder eine beginnende Antwort gefunden auf die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Literatur in einer Zeit von massiver Medienkonkurrenz, von Leserinnenschwund und Leserschwund.
Ich meine, letztendlich geht es ja wahrscheinlich auch darum, dass man Vorbilder schafft. Also wenn
Exakt,
jemand
wollte ich grad sagen.
Einfach aus der Arbeiterschicht oder aus einer prekären Situation heraus sagt, ich schreibe jetzt darüber, dann können sich andere ja auch wieder darin spiegeln und vielleicht auch auf die Idee kommen, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, die interessant ist. Aber solange das nicht stattfindet, ist es natürlich schwierig für Menschen, die bisher nicht am Literaturbetrieb teilhaben, sich überhaupt vorstellen zu können, dass auch sie Teil davon sein könnten.
Das sieht man gerade aktuell recht gut. Es gab lange einen blinden Fleck oder einen sehr wenig Autorinnen mit Kindern. Das war kein Thema, was in Literatur stattfand, und es gab es auch sehr wenig als Rollenvorbild. Das weiß ich nun selber als Autorin mit Kindern, die sich halt einfach wirklich versucht hat, jemanden zu finden, an dem ich mich orientieren kann. Das gab es lange nicht oder nicht sehr sichtbar. Das verändert sich zum Beispiel gerade, und ich glaube, das sind die Schritte, die passieren müssen.
Ich glaube ehrlich gesagt, das Wichtigste, was wir in der Richtung gemacht haben, und ich glaube unbedingt, dass es um Modelle geht. Es geht darum zu sehen, sind andere Schreibweisen überhaupt da, A, und B, werden sie rezipiert in einer Weise, in der ich mich selber sozusagen auch sehe. Und ich glaube, dass da all die Schritte, auch andere Autorschaften vorzuführen, eben andere Haltungen, andere Blicke auf die Welt, aber auch sozusagen andere Selbstdarstellungen zuzulassen, damit man nicht nur in dieses eine Konzept von so ist Literat sein sich hineindenken kann. Überraschungserfolgreichstes Buch der letzten Jahre, was wir praktisch monatlich nachdrucken, ist ein Buch aus unserem Kinderbuchprogramm, Good Night Stories for Rebel Girls. Das ist einfach nur eine Sammlung von Rollenvorbildern für Mädchen und junge Frauen. Und ich glaube, im Grunde genommen geht es darum, diese Sachen denkbar zu machen. Wenn man sich anschaut, wie unsere Frauennationalfußballmannschaft sozusagen ihren genau diesen Blick dreht, sind das genau die Fälle, um die es geht.
Wie umgeht man denn die Gefahr, dass, wenn sich jetzt Programme ändern oder die Zahlen sich ändern, dass dann Kritik im Raum steht, dass da ja eine Art Quotenautorin da drin sind und dass Diversität nur so Goodwill-mäßig hergestellt wird?
Strukturwandel tut weh, und Wandel von gesellschaftlichen Machtstrukturen tut auch weh. Es gibt bei solchen Veränderungen Gewinner und Verlierer. Das ist keine Frage, und es schmerzt. Und es wird Menschen schmerzen, und es schmerzt auch Menschen. Was wir erreichen müssen, ist, dass wir eine Vielfalt in den Programmen haben, die so selbstverständlich ist, dass sie kein Merkmal mehr ist. Wir brauchen kein Programm, wo wir Autorinnen haben, die als Abweichung von der Norm präsentiert werden. Hier sind unsere 10 Autoren, das sind die normalen Autoren, und dann haben wir noch 2 Autorinnen. Das ist momentan noch so, weil die Programme eben eher homogen noch sind. Das wird sich ändern, und ich glaube, in dem Moment wird es dann auch einfach akzeptiert sein. Aber dieser Wandlungsprozess, der tut weh. Das ist keine Frage.
Tut er Ihnen auch weh, Herr Ländle?
Ach, der tut nicht weh. Das liegt aber auch daran, dass wir werden nicht hingehen und sagen, wir brauchen noch 3 Frauen, sondern wir werden einfach mit sehr, sehr offenen Augen, großer Neugier auch auf andere Schreibweisen, viel Zeit, um rumzureisen und auf Wettbewerben zu schauen oder in Zeitschriften zu schauen, was sich aufbaut, neue Autorinnen ins Haus führen. Wir werden weiter die Bücher machen, hinter denen wir dann auch wirklich mit Wucht stehen können, so dass wir dann auch neue Namen und neue Schreibweisen oder neue Selbstpräsentationen sichtbar machen. Das Prinzip und das System und der Blickwinkel, der dahinter steckt. Den aufzuweichen und zu schauen, was gehört heute alles zur Welt und was gehört zur Kunst und zu den Künsten, das ist selbstverständlich. Das sind übrigens auch die anderen Künste viel weiter. Wenn ich mir anschaue, im Theater, im Film, in der Musik und so weiter, gibt es diese Diskussion sehr viel weniger als in der Literatur. Da erweist sich unsere schöne Sparte als erstaunlich brav und langsam.
Jo Ländle und Berit Glanz haben sich über Frauenanteile auf dem Büchermarkt unterhalten. Und Katrin Rönicke ist selbst Autorin, wenn ich das mal sagen darf. Möchtest du, dass irgendwann nach dir eine Schule benannt wird? Oder eine Straße? Oder ein Baum? Oder ein Haus?
Vielleicht ist das schon Anfang des Problems, aber ich habe keinerlei solche Ambitionen. Das ist vielleicht, sollte ich da mal drüber nachdenken, ob ich meine Haltung ändern muss, damit aus mir noch eine große Literatin werden kann.
Großliteratin sogar.
Ja.
Wir haben irgendwie das Gespräch natürlich erstens geführt und jetzt natürlich auch schon mehrfach mal angehört. Und man müsste so lange noch weiterreden und könnte das natürlich auch, und vielleicht macht ihr das ja auch und schreibt uns dann eure Meinung zu diesem Thema an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de, was ihr für Gründe so seht, warum sich alles so entwickelt. Aber ich hatte auf jeden Fall jetzt beim Zuhören auch nochmal, gerade bei dieser Schulbenennung und so weiter, auch nochmal das Gefühl, das ist ja wirklich die Idee, erfolgreich werden, ne?
Aber groß, also groß, richtig genau. Groß werden. Und ich habe, vielleicht ist das ein Teil des Problems, dass manche Verlage so nach AutorInnen gucken, die ganz, ganz groß werden, und dann ist das vielleicht eher der Mann und eher nicht die Frau. Und vielleicht ist es auch gut, das Risiko des Kleinbleibens einzugehen, um trotzdem ein bisschen vielfältiger zu werden.
Ja. Ich meine, da könnte natürlich jetzt jemand sagen, dann ist doch alles gut, so wie es ist. Aber zu dem Schluss können wir auf gar keinen Fall kommen. Also ich bin gespannt, wie oft man diesen Podcast eigentlich in den nächsten Jahren wiederholen könnte, weil das hat ja Berit Glanz auch so schön gesagt, dass diese Zahlen sind erstens nicht neu, oder diese Beobachtung ist nicht neu, und es kommt ja einfach dann irgendwann das Frühlingsprogramm raus und dann das Herbstprogramm. Daran kann man vielleicht ganz gut sehen, wie lange so ein Wandel dauert oder wie lange es dauert, bis wirklich sich was ändert. Und das ist ja schon in der Parallelsituation zu anderen gesellschaftlichen Bereichen. Kann man jetzt ja nicht nur dem Büchermarkt überhelfen.
Der Wandel. Ich glaube, das wichtigste Stichwort immer noch ist ja die Frage der Repräsentation, weil wenn man sich fragt, warum eigentlich das alles, ne? Also es ist ein wichtiges Kulturgut, das Buch. Und genau diese Frage der Repräsentation habe ich mitgenommen zu Zoe Beck. Zoe Beck ist auch Autorin, sie ist auch Verlegerin, hat ganz viel mit Krimis zu tun und Frauen in Krimis. Das ist auch so ein bisschen ihr Nischenthema, kann man fast sagen. Und wir haben uns getroffen in einem Café an der Spree, weil es war einfach viel zu heiß, um irgendwo anders hinzugehen.
Zum Beispiel in so einen Buchladen.
Was der ursprüngliche Plan gewesen ist, aber das haben wir dann ganz schnell verworfen. Und die habe ich auch gefragt, ob wir eigentlich so ein generelles Frauenproblem in der Literatur haben.
Natürlich sind Frauen in der Literatur weniger repräsentiert. Das hat damit zu tun, dass einfach von Anfang an in erster Linie Männer geschrieben haben, Männer veröffentlicht wurden oder Frauen, wenn sie dann veröffentlicht werden wollten, unter einem Männernamen das Ganze machen mussten. Und als dann so die ersten Frauen dann auch öffentlich in Erscheinung traten, war das meistens so im Unterhaltungsbereich, im Romanbereich, also im Romanbereich zu einer Zeit, wo es eigentlich viel wichtiger war, Lyrik zu schreiben oder Dramen zu schreiben. Da war der Roman, war dann irgendwie so eine niedrige, tiefe Unterhaltungsstufe, und da durften dann auch mal Frauen ran. Das hat man nicht so ernst genommen. Also tatsächlich von Anfang an schreibende Frauen in der Öffentlichkeit wurden immer abgewertet. Der Begriff der Frauenliteratur war von Anfang an eben auch was Abwertendes. Also Frauen, die für Frauen schreiben, natürlich schreiben die nie für Männer. Das sind dann auch Frauenthemen, heißt also nicht wichtige Themen. Und das Einzige, wo der Begriff der Frauenliteratur mal kurz umgedeutet wurde, das war dann in den späten 60ern, Anfang 70er Jahre bis vielleicht noch hinein in die 80er Jahre, dass da eben feministische Literatur unter Frauenliteratur lief. Aber mittlerweile dann auch wieder Frauenliteratur ist was fürs Herz, was über die Familie, was mit Beziehungen. Männer kommen ja nie mit Familie oder Beziehungen in Verbindung, wie man so weiß, ne? Und die essen auch nichts, oder deshalb machen Frauen auch, schreiben über Ernährung. Ja, also solche Sachen. Es gibt Frauenthemen, es gibt Männerthemen, das ist nach wie vor und mittlerweile, glaube ich, wieder ein bisschen schlimmer geworden. Da wird schon gewaltig gegendert.
Und was wird mehr ernst genommen?
Naja, natürlich die wichtigen Männerthemen. Ich finde, gerade bei den Sachbüchern sieht man es ganz krass. Da fragte mich letztens ein Freund, er wollte sich ein Buch über die Geschichte der USA kaufen und sagte, sag mal, das gibt's ja nur von Kerlen. Und ich sagte, na, da muss es auch was von Frauen geben. Wir haben ein bisschen geschaut, wir haben nichts von Frauen gefunden. Was von Frauen dann geschrieben wird, eben die sogenannte Her Story, also dass Frauen dann wiederum aus dem Blickwinkel der Minderheit der Frau schreibt. Und ja, das ist tatsächlich interessant. Also wenn es wichtig wird, darf der Mann darüber schreiben. Und wenn dann die Frau kommt, die studierte Historikerin, vielleicht auch die promovierte Historikerin, von mir ist auch die Professorin an irgendeiner Uni, die darf möglicherweise über die Geschichte der Handtasche in den USA schreiben, aber nicht unbedingt über die Geschichte der USA. Warum ist das so? Weil unsere Sicht so männlich geprägt ist.
Also immer die gesamte Geschichtsschreibung ist aus männlicher Sicht. So haben wir es in der Schule gelernt. Und wir lernen es halt eben auch in der Kunst, in der Musik, in der Literatur. Also was wir lesen von Anfang an ist in erster Linie, also sobald es ein bisschen in den ernsthaften Bereich geht, aus der Kinderliteratur, aus der Jugendliteratur weg, das sind natürlich Männer, die wir dann lesen. Und dass wir dann auch männliche Autoren für die wichtigen Autoren halten, also so sind wir geprägt. Da können wir, glaube ich, nicht besonders viel dafür. Ich glaube, da müssen wir uns dann alle selbst an die Nase fassen und sagen, wie viel habe ich dann wirklich in meinem Bücherregal an Männern und an Frauen oder an diversen Personen dann noch stehen. Und da werden diejenigen, die nicht aktiv darauf achten, natürlich feststellen, dass sie in erster Linie dann auch Literatur von Männern haben. Es sei denn, sie sind dem Unterhaltungsgenre, und zwar ausschließlich dem Unterhaltungsgenre, sehr zugeneigt, dann sind es vermutlich in der Mehrzahl Frauen. Und da sieht man dann eben den Unterschied, was im Hardcover, was ernst daherkommt, in erster Linie Männer, was nicht so ernst ist, da dürfen dann Frauen ran.
Jetzt haben wir auch so ein bisschen die Frage, was können, was müssen, was sollen Verlage tun, um da was dran zu ändern? Und der Jo Lendler hat gesagt, naja, sie halten halt die Augen offen, das ist das, was sie tun können. Aber sie können jetzt nicht, also 80% der Hansa-Autoren sind Männer. Er möchte jetzt keinen dieser Männer rausschmeißen und er würde jetzt auch nicht einfach nur jemanden schreiben lassen, weil das eben eine Frau ist. Also bleibt es beim Augen offen halten und dann halt vielleicht nicht so viel finden, wie man gerne finden würde.
Ja, da sind wir jetzt wieder bei dieser unconscious bias, bei dieser unbewussten Prägung. Das finde ich total interessant. Natürlich kommt hier immer das Argument, es geht uns ausschließlich um die Qualität und überhaupt nicht ums Geschlecht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das passieren kann, dass wir 100% Männer haben. Wir haben so nach einer Frau gesucht und einfach keine gefunden. Ich denke, was da hilft, ist einfach tatsächlich mehr von Frauen, von diversen Personen dann auch zu lesen, um da eine Änderung der Perspektive bei sich selbst dann auch hinzukriegen. Weil wenn wir immer nur darauf geprägt sind, dass dieser Stil, diese Thematik, diese Herangehensweise, dieser Blick auf die Welt, dass das in die Kategorie ernsthafte, hohe Kunst und Literatur fällt, dann werden wir die ganzen Frauen auch nicht sehen. Gerade Männer, die ich kenne, die solche Experimente gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir lesen ein Jahr lang jetzt tatsächlich nur Literatur von Frauen und gar nicht von Männern, die haben dann berichtet, dass sie wirklich erstmal Schwierigkeiten hatten, weil es sehr oft auch um weibliche Körper ging und es wurde nie in der Form in der Männerliteratur über weibliche Körper dann auch geschrieben. Aber dass sie nach diesem Jahr, nach diesem Selbsterfahrungsjahr, tatsächlich einen anderen Blick nicht nur auf die Welt, sondern eben auch auf die Literatur dann auch hatten.
Trotzdem bleibt ja die Frage, gibt es vielleicht auch zu wenig Frauen, die von sich aus sagen, ich mache jetzt die große Belletristik oder ich mache jetzt das tolle politische Sachbuch?
Es gibt mit Sicherheit auch zu wenig Frauen, die sich da, das letztendlich dann noch zutrauen. Das hat auch wieder viel damit zu tun, dass Vorbilder fehlen. Es hat viel damit zu tun, dass wenn wir dann die ersten Verlagskontakte haben als Frauen oder die ersten Kontakte mit Literaturagenturen, dass wir auch da schon, auch wenn wir direkt mit Frauen zu tun haben, da auch schon in eine Richtung sanft geleitet werden, weil die auch schon im Hinterkopf haben, was kann ich wie verkaufen? Und dann sind wir schon auf dem Weg in die nächste Schublade. Wie gesagt, das steckt in uns allen drin, da haben wir alle diese Prägung. Sobald ein Mann über Familie und über Beziehungen und so weiter schreibt, und dann ist das, oh meine Güte, ist er einfühlsam und was für eine tolle Sprache. Man beschreibt Sexszenen, dann weiß man, ja, das gehört so irgendwie zur großen Literatur dazu, wie Männer halt eben so Sexszenen dann auch beschreiben. Dass dann kaum, dass es eine Frau macht, kommen sofort ganz andere Adjektive, um dieses Schreiben zu beschreiben. Und das ärgert mich dann auch jedes Mal.
Was kann man tun?
Was kann man tun? Eine Quote? Ich bin grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr für Quoten, da wo sie passen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man Verlage dazu zwingen sollte, Quoten einzuführen. Ich würde mir wünschen, dass Verlegerinnen und Verleger nicht nur die Augen offen halten, sondern wirklich da deutlich aktiver werden, ob es nun um die internationalen Einkäufe geht, um die Lizenzen, die gekauft werden, oder ob es darum geht, was haben wir hier an deutschsprachigem Nachwuchs und was kann man da vielleicht machen? Also wirklich ein tägliches Überprüfen der eigenen Vorurteile. Es geht um nicht weniger als das. Und wie gesagt, da fehlen uns auf vielen Gebieten einfach die Vorbilder. Wenn wir dann sehen, irgendwo ist mal wieder die 100 besten Bücher, die 100 wichtigsten Bücher, die 100 wichtigsten Schriftsteller, kann ich ruhig in der männlichen Form lassen, sind eh meistens Männer. Es ist bei den Preisen, da haben wir ja nur oft genug auch durchgezählt und auch Kollegen in den USA oder in Großbritannien oder in anderen Ländern zählen dann natürlich auch durch und es ist oft sehr deprimierend. Und wenn da mal eine Frau schreibt, dann schreibt sie meistens über einen Mann. Das ist, kommt dann auch noch oft dazu.
Würde den Bechdel-Test nicht bestehen.
Nein, ganz oft nicht. Und da hilft es wirklich nur, mehr Frauen zu lesen und den eigenen Horizont zu erweitern und da wirklich auch selber drauf zu achten. Es gab ja mal die Idee in Großbritannien, ich glaube ganz wenige Verlage, wenn sie überhaupt, haben sich daran beteiligt, einfach mal ein Jahr lang nur Frauen zu publizieren. Da gab es natürlich dann gleich so, ja, dann werden ja die Männer wieder, und das ist ja Sexismus gegen Männer. Ist es nicht, wenn ich mir angucke, wie viele Programme hier rauskommen, die quasi rein männlich sind. Also warum dann nicht auch mal Frauen? Und ich glaube, wenn man die Angst hat, was es dann heißt, das ist ja ein reines Frauenprogramm, dann verlieren wir die männlichen Leser. Und da sollten wir auch mal drüber nachdenken, warum wir Frauen alles lesen können, dürfen, sollen, tun, aber Männer müssen dann von Männern die Welt erklärt bekommen. Also wir dürfen sie uns von Männern erklären lassen, das ist okay. Aber eine Frau darf nicht einem Kerl die Welt, warum denn nicht? Was soll das? Also das ist total, ist völlig daneben. Völlig daneben.
Eigentlich könnte man auch mit dem, das ist völlig daneben, den Podcast beenden, Fazit von Zoe Beck, die aber ja selber Autorin ist. Damit will ich sagen, sie bewegt sich in diesem ganzen Verlagswesen und stolpert wahrscheinlich auch hin und wieder mal über Leute, die ihr mit so einem Klischee im Weg stehen.
Absolut. Sie hat eine Anekdote noch erzählt von einer Lesung, bei der sie war und dann ist eine Frau zu ihr gekommen und hat sie dafür gelobt, in Anführungszeichen. Sie würde ja gar nicht schreiben wie eine Frau, sondern wie ein Mann. Und neben dieser Frau, die das so lobend gesagt hat, stand der Mann der Frau, der dann noch so genickt hätte. Und Zoe Beck meinte auch, ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein Kompliment oder was soll ich damit anfangen? Ja, also dieses ganze Frauen-Männer-Ding ist so fest in den Köpfen drin. Das ist also, wahrscheinlich brauchen wir wirklich noch irgendwie Jahrzehnte, bis wir, naja.
Aber weißt du, wir können dann wirklich diesen Podcast, den schmeißen wir jetzt nicht weg, nachdem er gesendet wurde, sondern wir heben den so auf und dann haben wir immer zweimal im Jahr einen Podcast, da machen wir uns einen schönen Tag draußen und senden einfach dieses Ding.
Und lesen Bücher von Frauen.
Und lesen in der Zeit Bücher von Frauen. Genau, das ist super.
Übrigens Idee. Wirklich die beste Idee in diesem Podcast, wie ich auch jetzt dachte, genau, das muss man einfach mal machen. Ein Jahr lang nur Frauen lesen.
Das stimmt.
Übrigens kommt im Herbst mein neues Buch raus.
Aber das kannst du doch nicht in diesem Podcast sagen. Wir sagen aber nicht, wo und wie es heißt, sagen wir auch nicht.
Natürlich nicht.
Das würden wir nie tun. Gut, ich schreibe ich auch. Ich könnte auch ein Buch schreiben, noch schnell.
Ja, dann haben wir endlich mehr Frauen.
Dann hätten wir schon mal zwei neue Bücher.
Worüber schreibst du? Übers Podcast machen.
Ja, genau. Backstage, lakonisch elegant, die schmutzigen Geheimnisse einer Kulturpodcast-Redaktion. Da könnte ich wirklich richtig was erzählen. Aber das wäre dann wäre ich wieder in dieser Frauenschublade, oder?
Ja, so und außerdem würden wir anderen drei dich wahrscheinlich dann verklagen.
Das stimmt. Also ich überlege mir noch was Neues und ihr schreibt uns an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de, wenn ihr noch so eine Meinung habt zum Thema. Richtig?
Das tut ihr. Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann gebt ihm natürlich gerne auch eine Bewertung auf iTunes. Es sei denn, ihr hört ihn auf Spotify.
Das war noch ein guter, wichtiger Hinweis. Katrin Rönicke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Christine Watti.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.